Leider kann ich deinem Wunsch nicht entsprechen, Uso-Spezialistin Leni Hazard. Niemand darf das Konstrukt betreten oder verlassen. Natürlich nicht. Sie fühlte sich in einer Endlosschleife gefangen. Hazard schloss den Helm und reaktivierte den Akustikempfänger. Das Gefrotzel der beiden Kolleginnen hatte sich zu einer hitzigen Diskussion entwickelt. »Dein Plan taugt nicht«, tönte Alice McAllister. »Das Konstrukt würde es als Angriff werten, und Leni brächten wir ebenfalls in Gefahr, denn die Abwehrreaktion könnte sich gegen sie richten.« »Nur wenn wir auch wirklich selbst an Bord kommen«, sagte Sina Everest. »Ich rede von Material.« »Ich sehe deinem Gesicht förmlich an, wie deine grauen Zellen um diese fixe Idee herum versteinern. Wann begreifst du, dass sie Wahnsinn ist?« »Meine Damen«, Hazard schlug einen scharfen Tonfall an. Schmerzhaft vermisste sie Nora Concord, die derlei Zank mit einer vorlauten Bemerkung längst unterbunden hätte. Ihre Adjutantin war bei der Erkundung des Konstrukts verletzt worden und lag auf Luna im Heilschlaf. Ihre Rettung war einer der Gründe gewesen, aus denen Leni sich bereit erklärt hatte, als Geisel an Bord zurückzubleiben. Anders hatte Pseudo-Ila den Rest des Teams nicht ziehen lassen. Vorerst aber waren sie nur zu dritt. »Ich habe mich eine Weile aus dem Gespräch ausgeklinkt«, erklärte sie. »Worüber habt ihr geredet?« »Über deine Situation.« Sina Everest klang nachdenklich. Der Vorwurf ihrer Teamkollegin musste sie verunsichert haben. »Wir können mit der Spacejet nicht auf dem Konstrukt landen, eindringen oder andocken. Aber wir könnten die Jet zu einem Teil des Konstrukts machen.« »Falls das Konstrukt nicht eben das bereits als Attacke wertet«, McAllister stöhnte. »Sina hat diesen irrsinnigen Plan, mit Desintegratoren ein Loch in der Konstrukthülle zu schneiden und die Jet mittels Interconnect-Feldern damit zu verbinden. Sie will sie zum Anbau machen.« »Durch die geschaffene Öffnung könnten wir Leni Proviant und Waffen liefern, ohne das Konstrukt zu betreten.« Everest verteidigte sich, aber sie klang nicht mehr so überzeugt wie vor Sekunden. Sie neigte dazu, selbst ihre genialsten Ideen zu hinterfragen.
»Damit könnten wir seine Bedingungen unterwandern.«
Pseudo-Ila flackerte. Es geschah nicht zum ersten Mal. Seit Hazard der Projektion erstmals begegnet war, zeigte sie Aussetzer, die jeweils einen Liedschlag währten und nach denen das Abbild unverändert wieder auftauchte. Diesmal aber blieb es verschwunden. Die Gestalt, die stattdessen auf dem Handteller erschien, war eine Frau von Hazards Größe. Jedoch wies sie keine grüne Haut auf, sondern den hellen, europäisch genannten Teint eines Perirodan, den ein geringer Prozentsatz der irdischen Bevölkerung auch nach Jahrtausenden wiederholter End- und Wiederbevölkerung und normaler Durchmischung verschiedenster Ethnien noch immer aufwies. Ihre Wangen wirkten unnatürlich glatt, als hätte jemand mit Nanospachtelmasse all die kleinen Unebenheiten ausgeglichen. War es eine schlecht als Mensch getarnte Puppe? »Meine Damen, hier geschehen Dinge.« Dann begriff sie. Der schwarze Anzug, diese Züge mit den eng beisammenstehenden Augen, das blonde, schulterlange Haar. Dieses Aussehen hatte Aurelia Biener sich zuletzt gegeben. Was Hazard sah, war ihr auf Normalverhältnisse geschrumpftes Abbild. Soweit sie wusste, lag die Posmi jedoch in einer Art positronischem Wachschlaf. Bina sah sie ausdruckslos an. Im nächsten Liedschlag war sie verschwunden und die Ila-Projektion erschien erneut.